Guten Morgen.
Haben wir. Oh,
hallo. Ich bin Markus Beckedahl. Ich begrüße Sie, euch alle, ganz herzlich hier zur Subkonferenz über Netzneutralität. Diese wird freundlicherweise gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und wir haben ein Programm zusammengestellt, was dieses Themenfeld Netzneutralität aus verschiedensten Blickwinkeln mal betrachtet, global wie national. Wir haben Referenten aus 7 verschiedenen Ländern, die aus den USA berichten werden, aus England, aus Frankreich, die europäische Perspektive, die deutsche, die ja, tunesische Dissidentenperspektive und die von Reporter ohne Grenzen. Das Programm startet hier, geht bis 16 Uhr hier in der Kalkscheune. Den Vortrag zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr werden wir ein bisschen vorher verkürzen, weil um 16 Uhr geht es dann für 2 Stunden drüben weiter im Friedrichstadtpalast. Da haben wir Tim Wu von der Columbia Law School, der so eigentlich als eines der Masterminds für Netzneutralität weltweit gilt. Er wird über die Bedeutung von Netzneutralität für ja, Meinungs- und Informationsfreiheit sprechen und nochmal so einen ja, Überblick aus dieser Perspektive geben. Danach geht es dann noch weiter mit Internetzensur und was passiert eigentlich, wenn Dissidenten in autoritären Regimen im Gefängnis landen? Was passiert mit deren Blogs? Ich soll nochmal hier durchgeben, unten in der Radeberger Lounge, direkt am Eingang, links gibt es so ein Jamcamp von IBM. Da kann man den ganzen Tag brainstormen über Kollaboration und ja, Arbeit der Zukunft oder so. Und die URL ist jam.camp.ideajam.net. Ja, und dann können wir sofort weitergehen zum ersten ja, Referat oder Einführungsvortrag. Da freue ich mich, Simon Schlauri für gewonnen zu haben. Simon hat an der Uni Zürich habilitiert über Netzneutralität. Und wir haben uns mal vor 2 oder 3 Jahren kennengelernt. Ich habe da mal einen Podcast für Netzpolitik-Podcast gemacht mit ihm über Netzneutralität. Und deswegen freue ich mich, dass er so quasi die deutschsprachige Einführung gibt, weil dann doch ein Großteil der späteren Vorträge auf Englisch sind. Und um mal so einen Überblick zu bekommen, worum geht es eigentlich, wenn die dann hinterher vielleicht ab und zu Fachbegriffe verwenden, die man jetzt nicht als Deutscher sofort erkennt, ja, wird halt Simon in dieses Themenfeld einführen. Um 12 haben wir noch eine Diskussion zusammen mit den Verbraucherzentralen, Chaos Computer Club und Bundesnetzagentur. Da haben wir auch noch die Telekom angefragt gehabt, die hat dann leider abgesagt aus Zeitgründen. Dann haben wir nochmal versucht, bei den beim ECO, Verband der Provider, anzufragen, aber die sind diejenigen, die dazu reden können, die sind alle im Urlaub oder haben andere Termine. Und deswegen haben wir im Moment noch keinen von Provider-Seite, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass im Publikum Provider-Vertreter sitzen werden. Und dann kann man vielleicht ja diese Diskussion mit deren Interessen aus dem Publikum heraus nochmal ein bisschen auflockern. Und dann sage ich viel Spaß. Ihr könnt gerne darüber bloggen, weil ich komme nicht dazu, auf netzpolitik.org darüber zu bloggen und hätte gerne Dokumentation. Also macht das mal bitte und viel Spaß.
Ja, wunderbar. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier die Einführung zur Netzneutralität machen kann. Ich bedanke mich natürlich bei Markus, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung hier an die Republika und ich freue mich natürlich, dass trotz der, ich sage es mal, frühen Stunde für so eine Messe doch einige Leute den Weg hierher gefunden haben. Meine Damen und Herren, ich habe kürzlich eine App auf meinem iPhone installiert namens Zipcall. Zip ist ein Standard, mit dem man übers Internet telefonieren kann. Ganz ähnlich wie mit Skype. Mein Ziel war es, die horrenden Telefoniekosten in der Schweiz, Sie wissen, in der Schweiz, die Schweiz ist nicht nur für die deutschen Touristen teuer, sondern auch für die Schweizer, die da wohnen, vor allem im Mobilfunkbereich. Mein Ziel war es, diese Mobiltelefoniekosten ein bisschen zu drücken und das iPhone ist ja bekanntlich mit dem Internet zusammengehängt, also was liegt da näher, dass man sich einfach eine Anwendung drauflädt, die dann übers Internet telefoniert und da kann man sich die Mobilfunkminuten sparen. Doch die Enttäuschung war groß. Zipcall tat keinen Wank. Wenn ich zu Hause war, okay, im Wireless-LAN hat es funktioniert, aber über das normale Mobilfunknetz hat es einfach den Server nicht gefunden. Da lag natürlich der Verdacht nahe, dass mein Mobilfunkprovider es gleich sieht wie die Deutsche Telekom. Die sieht nämlich in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen vor, dass die Nutzung von VoIP nicht Gegenstand des Vertrages ist. VoIP, für den normalen Leser dieser AGB, wenn es überhaupt Leute gibt, die sie lesen, ist wohl nicht sehr gut verständlich, heißt Voice over IP, heißt Telefonie übers Internet. Das heißt, ich kaufe mir ein iPhone, ich habe einen Vertrag, mit dem ich offiziell das Internet nutzen darf, aber trotzdem darf ich nicht über dieses Internet telefonieren. Das ist abgeschaltet oder zumindest behalten Sie sich vor, das abzuschalten. Warum die Telekom das macht, ist klar. Die wollen die Nutzer zwingen, eben normal zu telefonieren mit dem Handy und nicht übers Internet, über die Flatrate. Und genau um solche Fälle und um ähnliche Fälle geht es bei der Diskussion um die Netzneutralität. Der Grundsatz der Netzneutralität besagt, dass Internetprovider die Daten, die sie übertragen, gleich behandeln. Die Provider verhalten sich damit insbesondere gegenüber Anbietern von Internetinhalten und Anwendungen neutral. Ich habe mal versucht, so eine Art Definition hier aufzustellen. Ich habe ein Beispiel aus der Mobilfunkwelt gebracht zum Einstieg. Natürlich gilt das, dieser Grundsatz, oder diskutiert man diesen Grundsatz nicht nur für die Mobilfunkwelt, sondern diskutiert ihn auch für die Festnetzwelt, wenn man so sagen will. Die Probleme sind sehr ähnlich. Es gibt grundsätzlich mal drei Problembereiche, drei Arten von Verletzungen der Netzneutralität. Zunächst die Monopolisierung von Anwendungsmärkten, dann das sogenannte Netzwerkmanagement und schließlich noch die Frage, ob der Zugang zum Endkunden für die Anbieter von Inhalten kostenpflichtig gestaltet werden soll. Der erste Fall, den ich erwähnt habe, das gehört zur ersten Fallgruppe, zur Monopolisierung von Anwendungsmärkten. Es geht hier einerseits eben um die Blockierung gewöhnlicher Angebote oder von Konkurrenz für die gewöhnlichen Angebote der Provider. Also wenn ein Provider herkömmlicherweise auch Telefonie anbietet, wie ein Mobilfunkprovider, dann blockiert er Angebote wie Telefonie übers Internet, die sein herkömmliches Angebot konkurrenzieren könnten. Aber gleichzeitig geht es natürlich auch darum, dass vielleicht ein Provider auf die Idee kommen könnte, selbst ein Internetangebot auf die Beine zu stellen, Video-on-Demand-Angebot, also eine virtuelle Videothek. Und was liegt da näher, als die Konkurrenz einfach mal abzuschalten, sodass die eigenen Internetkunden nur das eigene Video-on-Demand-Angebot sehen können und nicht die Video-on-Demand-Angebote der Konkurrenz. Damit schafft man mindestens im eigenen Kundenkreis eine Art Monopol und deshalb sage ich, geht es um eine Monopolisierung von Anwendungsmärkten. Das ist ein erster Punkt. Zweiter Punkt, Netzwerkmanagement. Hier geht es um Eingriffe in die Priorisierung von Datenströmen. Das Internet, mindestens im Grundsatz, hat bisher nicht diskriminierend funktioniert. Das heißt, wenn man zwei Datenströme hat, die über eine Leitung gehen und diese Leitung wird irgendwann überlastet und erst dann wird die Priorisierung überhaupt interessant. Wenn diese Leitung überlastet wird, dann werden Datenpakete entsorgt, einfach weggeworfen, weil sie nicht übermittelt werden können. Und das passiert nach dem Zufallsprinzip, also nicht diskriminierend, zwischen diesen beiden Datenströmen. Es gibt jetzt neuere Technologien, die es erlauben, in so einer Konstellation bei einer Überlastung einer Leitung zu priorisieren oder auch zu bremsen. Hier vielleicht wieder ein kleines Beispiel. Ich habe bei mir zu Hause einen Fernsehanschluss, einen TV-Anschluss der Swisscom. Und die Swisscom nutzt nicht ein herkömmliches Fernsehkabel, also nicht Kabelfernsehen, sondern sie nutzt den DSL-Anschluss zur Übertragung der Fernsehdaten. Ich habe also einen normalen DSL-Anschluss, beziehungsweise einen VDSL-Anschluss für diese Technologie. Und da hängt nicht nur der Router dran, mit dem ich ins Internet gehe, sondern es hängt auch noch eine Set-Top-Box und dann der Fernseher dran. Es ist jetzt so, dass Fernsehen halt eine relativ hohe Datenrate benötigt. Vor allem HD-Signale, da kommt sehr, sehr viel rüber übers Kabel und das heißt auf der anderen Seite auch, dass es halt störungsanfällig ist. In dem Moment, wo die Leitung etwas überlastet ist, besteht die Gefahr, dass das Fernsehsignal anfängt zu ruckeln, dass der Ton unterbrochen wird etc. Und deshalb hat die Swisscom eine solche Technologie eingesetzt. Das nennt man Quality of Service Technologie oder QoS oder QoS, wie man sagen will. Und das ist nötig, um solches Fernsehen übers Internet, man spricht von IPTV, überhaupt sinnvoll durchführen zu können. Ich habe das mal abgeschaltet, versuchsweise. Das kann man, wenn man irgendwie beim Router in die Einstellung reingeht und da geht sofort gar nichts mehr. Das war nur noch sehr ruckelig, der Ton war total zerhackt. Also QoS ist nötig, um IPTV überhaupt sinnvoll anbieten zu können. Da gibt es so quasi das Gegenstück von QoS, nämlich das Bremsen von bestimmten Datenströmen. Es gibt einige Internetprovider, die bremsen gezielt sogenannte Peer-to-Peer-Downloads. Haben Sie vielleicht schon gehört im Zusammenhang mit illegalen Downloads von Filmen oder von Musik. Das ist Software, mit der man zwischen anderen oder mit anderen Leuten, mit anderen Computern Daten austauschen kann. Also ich lade Sachen runter, die sind dann bei mir auf dem Computer gespeichert gleichzeitig, können sie von anderen abgerufen werden. Und also deshalb Peer-to-Peer, es gibt nicht einen Server, der im Zentrum steht, sondern es gibt verschiedene Rechner, die eigentlich gleichberechtigt sind in der Hierarchie. Und die Provider, die mögen diese Peer-to-Peer-Downloads nicht besonders, weil die nämlich mittlerweile einen ziemlich großen Anteil ausmachen des Verkehrs, der übers Internet geht. Und gerade in der Primetime stört das die anderen Nutzer und da nutzt man bestimmte Technologie, Degrading-Technologie, um eben diese Peer-to-Peer-Downloads zu bremsen, um dann für die anderen Nutzer ein bisschen mehr Platz zu schaffen auf der Leitung. Vielleicht haben Sie von diesem Fall gehört bereits. Es gibt in den USA eine ziemlich aktuelle Geschichte um den Kabelprovider Comcast. Die haben genau das getan. Die haben BitTorrent, also das ist so ein Peer-to-Peer-Angebot, gebremst, und zwar bis zu 3/4 der Datenübertragungen wurden gebremst oder sogar ganz blockiert. Und man hat das zuerst bestritten, dass man das tut, und nach einer gewissen Zeit, nachdem dann ziemlich viel Druck ausgeübt wurde, hat man das dann am Schluss zugegeben. Die Federal Communications Commission, die FCC, das ist der amerikanische Regulator für Telekommunikationsangelegenheiten, die haben der Comcast dieses Blockieren verboten im August 2008, da gab es eine Verfügung. Und Hintergrund war, dass die Comcast zwar argumentiert hatte, sie würden dieses Degrading eben benötigen, um Stau auf den Leitungen zu bekämpfen. Auf der anderen Seite hat dann die FCC gesagt, hört mal, ihr bremst ja nicht nur dann, wenn Stau da ist, sondern ihr bremst diese Angebote grundsätzlich. Und wir haben den dringenden Verdacht, dass es euch nicht darum geht, den Stau zu bekämpfen, sondern diese Peer-to-Peer-Downloads, die stehen in Konkurrenz zu eurem eigenen Video-on-Demand-Angebot, das ihr habt. Und jetzt sind wir wieder in einer ähnlichen Situation wie im ersten Fall mit der Deutschen Telekom, die ein eigenes Angebot eigentlich schützen möchte vor Konkurrenz aus dem Internet. Die Telefonie mit dem iPhone wird geschützt, indem man Internettelefonie abklemmt. Comcast ist ein Kabelprovider, die haben Fernsehangebote und die schützen diese Fernsehangebote vor Konkurrenz aus dem Internet, indem sie einfach die entsprechenden Datentransfer abblocken oder so verlangsamen, dass sie nicht mehr sinnvoll zu nutzen sind. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass letzte Woche, glaube ich, dieser Entscheid der FCC in Sachen Comcast umgestoßen worden ist. Es gab ein Bezirksgericht in den USA, die haben befunden, dass die FCC gar nicht zuständig ist zur Regulierung der Netzneutralität. Und sie fanden, das Parlament müsse zuerst eine gesetzliche Grundlage schaffen, einen Artikel, mit dem die FCC explizit die Kompetenz bekommen würde für solche Fälle. Das ist aus meiner Sicht schade, weil die ganze Geschichte natürlich massiv verzögert wird. Die FCC ist im Moment dabei, detaillierte Regeln aufzustellen für die Netzneutralität. Und mit diesem Urteil wurde eigentlich die Grundlage dafür, dass die FCC das kann, in Frage gestellt überhaupt. Die FCC sagt jetzt, sie werden das weiter tun. Das Urteil betreffe nur einen Einzelfall. Sie werden weiter diese Grundlagen ausarbeiten oder diese Regulierung ausarbeiten. Aber es ist natürlich nicht ganz klar, wie es jetzt da weitergeht. Als Jurist habe ich ein gewisses Verständnis für dieses Urteil. Es geht letztlich um Gewaltenteilung, es geht darum, dass nicht irgendeine Behörde quasi im Alleingang plötzlich sehr, sehr wichtige Entscheide, wie die Frage, ob man die Netzneutralität regulieren soll oder nicht, quasi selbst fällen darf. Das ist eine Frage, das ist an sich Sache des Gesetzgebers. Trotzdem, die Sache verzögert sich natürlich. Und wenn wir uns die Situation in den USA anschauen, es ist vielleicht nicht gerade so wie mit der Krankenversicherung, aber Netzneutralität ist ein Issue, das sehr, sehr intensiv diskutiert wird in den USA. Und es gibt da, ähnlich wie bei der Krankenversicherung, so einen Riss durch die politische Landschaft. Die Demokraten finden, Netzneutralität ist gut, müssen wir fördern, die Republikaner sind dagegen. Und wenn jetzt in den USA möglicherweise bei den nächsten Wahlen da ein Wechsel stattfindet im Parlament, wird Obama vielleicht Schwierigkeiten haben, dieses politische Ziel durchzubringen noch. Wenn sie jetzt zuerst ein Gesetz machen müssen, um die FCC überhaupt zu befähigen, das zu tun. Und das ist ein bisschen gefährlich. Mein Nachfolger oder der nächste Redner hier, Marvin, arbeitet für eine Organisation, die sich für die Netzneutralität einsetzt. Und die haben, wenn ich das richtig verstanden habe von Markus, diesen Fall Comcast damals überhaupt ins Rollen gebracht. Und ich gehe davon aus, dass er uns noch ein bisschen mehr davon erzählen wird. Gut, soviel zur Frage Netzwerkmanagement, Comcast. Kommen wir zum nächsten Punkt, kostenpflichtiger Zugang zum Endkunden. Das ist relativ aktuell. Gerade vor ungefähr einer Woche hat René Obermann, das ist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, in einem Interview mit dem Manager-Magazin Folgendes gesagt: Wir können nicht alles umsonst anbieten, zahlen müssen diejenigen, die die Netze stark beanspruchen. Was wäre Google ohne die Netze? Mit anderen Worten, er ist der Auffassung, dass Anbieter datenintensiver Internetinhalte inskünftig für die Übertragung ihrer Daten über das Netz der Deutschen Telekom zahlen sollen. Oder nochmals anders formuliert, wenn Google so viel Geld mit dem Internet verdient, möchte die Telekom auch ein bisschen was davon. Hintergrund dieser Position der Telekom ist, dass Telekom-Unternehmen in letzter Zeit allgemein ein bisschen Schwierigkeiten haben, mit Internetangeboten wirklich genug Geld zu verdienen. Ich meine, man kann diese Angebote nicht wirklich differenzieren, es ist immer das Gleiche drin, es ist ein Breitbandanschluss drin, vielleicht mit verschiedenen Bandbreiten, es gibt verschiedene dicke Leitungen, die man haben kann, aber Breitbandanschluss ist Breitbandanschluss ist Breitbandanschluss. Das heißt, die Kunden können ganz einfach die Preise vergleichen, das heißt, die Preise stehen ziemlich unter Druck, der Wettbewerb ist groß, das heißt, man verdient relativ wenig. Und das ist die Idee, deshalb überlegen Sie sich jetzt langsam, könnten wir nicht von der Gegenseite auch noch anfangen, Geld zu nehmen. Das ist das dritte Problem eigentlich, diese Frage, ob man für den Zugang zum Endkunden von diesen Inhalteanbietern oder Anwendungsanbietern Geld verlangen könnte. Jetzt gibt es einige Leute, die die Netzneutralität noch breiter fassen, so wie das auch an dieser Tagung der Fall ist. Es gibt noch einen vierten Punkt, das sind Netzsperren, die durch den Staat initiiert sind. Das sind zwei Aspekte. Oder zwei Teilaspekte drin. Einerseits geht es darum, dass man bestimmte Inhalte blockieren will, wie Kinderpornografie. Das wurde in Deutschland intensiv diskutiert in letzter Zeit. Hat man beerdigt vor nicht allzu langer Zeit. Und jetzt kaum wurde es beerdigt in Deutschland, ist es in der EU wieder auferstanden und die Diskussion geht wieder von vorne los. Ich bin gespannt, ist da am Schluss, oder wie das am Schluss rauskommen wird. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, nämlich das Sperren von Internetanschlüssen als Sanktion, insbesondere für Urheberrechtsverletzungen. Das ist in Frankreich bereits in Kraft, ein solches Gesetz, das sogenannte Hadopi-Gesetz. Und dort geht es einfach darum, dass man eben jemanden, der über seinen Netzanschluss Downloads macht, illegale, nachdem man ihn dreimal gewarnt hat, schriftlich, da wird dieser Anschluss abgestellt. Ich nehme jetzt mal nicht gezielt Stellung dazu. Ich habe mich in meiner Forschungstätigkeit auf die ersten drei Bereiche spezialisiert, konzentriert. Das ist rechtlich auch ziemlich unterschiedlich. Das erste, das sind Telekommunikations- und wettbewerbsrechtliche Aspekte, also die ersten drei Bereiche und das mit den Netzsperren. Dort geht es um die Meinungsäußerungsfreiheit, die Meinungsfreiheit und wie weit man die Meinungsfreiheit gegenüber dem Staat eben verteidigen kann. Das heißt, dort ist eher Verfassungsrecht im Zentrum und ich bin nicht der Spezialist im Verfassungsrecht und ich möchte mich deshalb auch in diesem Vortrag jetzt eher mal auf die ersten drei Aspekte konzentrieren. Es gibt nachher eine ganze Reihe anderer Vorträge, die werden sich mit den Netzsperren insbesondere auseinandersetzen. Gut, wenn wir jetzt solche Probleme haben, hier stellt sich natürlich die Frage, ob wir eine gesetzliche Regelung brauchen dafür. Da stellen sich für mich unter anderem die folgenden drei Fragen. Erstens, sind Verletzungen der Netzneutralität überhaupt wahrscheinlich? Wird das überhaupt passieren? Zweitens, wären den Verletzungen, so sie denn stattfinden, überhaupt schädlich? Und drittens, wenn sie schädlich sind, haben wir denn nicht schon Rechtsnormen, die uns ausreichend schützen, die wir eigentlich anrufen können gegen solche Verletzungen? Das sind drei Fragen, es gibt noch zwei, drei weitere, aber die kann ich hier nicht behandeln. Wenn wir mal zur ersten Frage gehen, sind die Verletzungen wahrscheinlich? Ich habe vorhin ein paar Beispiele gemacht, also schon von daher können wir sagen, offenbar passiert das bereits da draußen, ist also schon von der Empirie her wahrscheinlich, dass solche Dinge passieren. Eben, es gab die Telekom mit dem iPhone, es gab Comcast und es gab jetzt die Telekom, die angefangen hat oder die angedroht hat, sie möchte von Google Geld für den Zugang zum Endkunden. Dann ist auch jetzt mal von der theoretischen Perspektive her durchaus noch nachvollziehbar, warum die Provider sich so verhalten würden. Ich meine, bei der Staubekämpfung ist klar, wenn ein Stau auf dem Netz ist und wenn es Leute gibt, die mit Peer-to-Peer-Tools sehr viele Daten runterladen, was liegt da näher, das ein bisschen zu bremsen, dann kann man sich fragen, auf der anderen Seite, ob eben also wegen diesen Problemen mit dem Pricing bei DSL-Anschlüssen, ob man nicht vielleicht von der Gegenseite auch noch Geld verlangen würde, das ist auch noch nachvollziehbar. Was man sich fragen muss aus meiner Sicht, ist dann vor allem das mit dieser Monopolisierung, in welchen Fällen macht das Sinn, in welchen Fällen macht das nicht Sinn. Wenn es darum geht, die herkömmlichen Angebote, also wie Telefonie oder Fernsehen bei einem Kabelbetreiber, zu schützen, leuchtet das noch ein bis zu einem gewissen Grad. Wenn es dann darum geht, dass ein Provider gezielt eigene Internetangebote fördern möchte und andere Angebote ausschließen will, da fragt sich es natürlich dann schon. Ich meine, gleichzeitig macht er ja damit seinen Internetanschluss weniger attraktiv, weil die Kunden weniger Angebot haben darauf. In diesem Zusammenhang gibt es Leute, die befürchten, dass im Internet sogenannte vertikale Abreden in nächster Zeit aufkommen werden, also dass zum Beispiel ein Provider wie die Deutsche Telekom mit eBay einen Deal macht oder einen Vertrag schließt, dass eben die Telekom-Kunden ausschließlich eBay zu Gesicht bekommen und umgekehrt, dass eBay seine Angebote ausschließlich bei der Deutschen Telekom oder den Kunden der Deutschen Telekom anbietet. Das heißt, wenn ich einen anderen Provider habe, würde ich eBay gar nicht mehr sehen. Das tönt jetzt ein bisschen abstrus, aber das sind Konstellationen, die es in der normalen Geschäftswelt eigentlich schon lange gibt. Wenn wir wieder das iPhone nehmen als Beispiel, Apple spannt regelmäßig zusammen eigentlich mit dem jeweils größten Anbieter von Mobilfunk in einem bestimmten nationalen Markt, also in den USA hat man mit AT&T zusammengespannt, ich glaube das waren die größten, ich weiß es gar nicht, der Schweiz mit Swisscom, Deutschland offenbar mit T-Mobile. Und solche Exklusivdeals sind für beide relativ interessant. Apple kann von dem noch zusätzlich Geld rausziehen von dem entsprechenden Provider, weil also sie können quasi an den Mobilfunktarifen auch noch profitieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite macht sich der Provider natürlich sehr interessant, indem er so ein spannendes Gerät bei sich exklusiv im Programm hat. Es gibt nun Leute, die befürchten, dass solche Dinge im Internet ebenfalls passieren. Also heute sehen wir hier, wir haben die Kunden auf der einen Seite, also wenn wir in der linken Hälfte schauen, wir haben die Kunden, wir haben die verschiedenen Provider und unten haben die Kunden dann auf alle möglichen Angebote im Internet Zugang. In der Zukunft befürchtet man, dass die Provider jeweils exklusive Angebote anbieten ihren Kunden und dass die weiteren Angebote unten, die halt nicht Teil eines solchen Exklusivdeals sind, dass die außen vor bleiben und gar nicht mehr an die Kunden rankommen. Diese Befürchtung ist nicht total von der Hand zu weisen. Es gibt zum Beispiel in Australien Fälle oder einen ähnlichen Fall im Bereich des Kabelfernsehens. Dort haben Sie in der Regel zwei Anbieter von Kabelfernsehen und bei jedem von diesen Anbietern gibt es nur eine spezielle Auswahl von Sendern. Und man bekommt die Sender nur beim einen Anbieter und nicht beim anderen, das heißt, sie haben auch solche Exklusivabreden. Und das hat dann die Folge, dass Kabelfernsehen total unattraktiv geworden ist, weil die Leute gar nicht das ganze Programm bekommen, sondern sie müssen sich entscheiden, entweder ich bekomme das oder ich bekomme das, aber wenn ich den habe, dann habe ich das andere Programm nicht etc. Und zwei Anbieter, das lohnt sich in der Regel nicht. Das ist offenbar aus Sicht der Anbieter, ist das rational, es so zu tun. Für den Markt ist es schlecht. weil Kabelfernsehen dann total unattraktiv ist. Also es gibt grundsätzlich schon Anlass, solche Dinge zu befürchten. Gut, was man sich noch fragen kann, in einem weiteren Schritt ist, ob die Provider sich solche Dinge, wie gesagt, überhaupt leisten können. Also natürlich der Anschluss, wenn ich anfange, solche Exklusivdeals zu machen, wenn andere Angebote, Konkurrenzangebote da nicht mehr da sind, dann ist das für die Kunden weniger attraktiv. Damit sinkt der Wert meines Anschlusses. Und also es gibt nun die Position, vor allem der Gegner einer Regulierung der Netzneutralität, dass der Wettbewerbsdruck der Endkunden die Provider schon disziplinieren wird, sodass sie eben solche Spielchen überhaupt nicht treiben würden. Natürlich gibt es eben, wie gesagt, schon diese Verletzungen in der Netzneutralität da draußen, in the wild. Aber andererseits, man könnte auch sagen, die probieren das jetzt einfach mal aus, sie schauen, ob das geht, und wenn die Kunden es nicht akzeptieren, dann werden sie das wieder abschaffen. Das ist ebenfalls die Position der Gegner. Die sagen, ja, das wird so mittelfristig wird das gar nicht funktionieren. Es ist ähnlich wie damals mit CompuServe. Sie erinnern sich, 10, 15 Jahre her, die hatten ein Netzwerk mit eigenen Angeboten drauf, da konnte man nicht ins Internet zuerst, und der Wettbewerb hat CompuServe einfach gezwungen, irgendwann das aufzumachen, und dann wurden die eigenen Angebote weniger attraktiv und am Schluss war CompuServe ein ganz normaler Internetprovider. America Online, genau die gleiche Geschichte. Das ist so die Argumentation der Gegner. Ich frage mich allerdings, ob das wirklich so einfach ist. Denn wenn Sie sich überlegen, Sie sind Kunde eines Mobilfunkproviders mit dem iPhone oder vielleicht auch eines Festnetzanbieters mit einem DSL-Anschluss, und da ist eine einzelne Anwendung, die nicht funktioniert. Wegen einer einzelnen Anwendung, die für Sie vielleicht eine gewisse Bedeutung hat, die Sie aber ersetzen können mit etwas anderem, das auf dem Netz ist, da werden Sie wohl nicht wechseln zu einem anderen Provider. Ein Internetanschluss ist ein komplexes Produkt, da ist ja nicht nur das DSL drauf, sondern da sind diverse Angebote dahinter, die interessant sind. Und wenn eines von diesen Angeboten fehlt, dann werden Sie als Kunde möglicherweise nicht wechseln. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, dass der Wechsel als solches für Sie als Kunde teuer ist. Man spricht auch von Switching Costs, also Sie müssen sich mal, wenn Sie, in der Regel wissen die Leute nicht, wie Internet und so ein Anschluss funktioniert, Sie müssen sich mal ihren Kollegen organisieren, hey, hör mal, wie geht das mit dem Wechsel, welches ist der beste Provider, das müssen Sie auch noch rausfinden. Wird denn der das überhaupt zulassen, dieses Angebot, das mein Provider hier offenbar sperrt? Das sind die Dinge, die man sich überlegen muss. Man braucht vielleicht neue Hardware, man muss einen Computer neu einrichten, und das heißt, dass schon ein großer Teil der Nutzer wohl das einfach akzeptieren wird, wenn halt ein bestimmtes Programm oder ein bestimmtes Angebot nicht verfügbar ist. Am wichtigsten ist aber wohl das, was mir passiert ist mit Zipcall. Das Problem dort ist nämlich, dass ich bis heute nicht genau weiß, wo das Problem ist. Ich weiß nicht, ist es die App, die nicht richtig funktioniert? Ich weiß nicht, ist es der Provider, der die Sache sperrt? Ich weiß nicht, habe ich ein Problem mit meinem iPhone, dass da irgendwie in der Software etwas nicht funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Und genau da ist das zentrale Problem. Der durchschnittliche Nutzer wird, wenn er eine Anwendung hat im Internet, die nicht richtig funktioniert, wird er nicht auf die Idee kommen, dass das sein Provider ist, der das gezielt bremst, sondern er wird sich vielleicht einfach sagen, ja, die Anwendung ist schlecht. Also wenn ich mit Skype nicht richtig telefonieren kann, ich habe ein Konkurrenzprodukt, vielleicht gehe ich dann zu diesem Konkurrenzprodukt. Ich merke gar nicht als Anwender, dass es mein Provider ist, der mich gezielt dahin steuert, zu diesem Konkurrenzprodukt von Skype, und der Skype gezielt bremst. Da haben wir ein Informationsproblem. Und solche Informationsprobleme sind ein Grund dafür, warum Märkte nicht richtig funktionieren. Comcast, wie gesagt, hat so gehandelt. Die haben tatsächlich am Anfang abgestritten, dass sie diese Peer-to-Peer-Verbindungen bremsen. Die haben erst nach heftigem Druck und nachdem diese Organisationen wirklich versucht haben, Beweise zu liefern, dass Comcast bestimmte Verbindungen blockiert, haben sie das dann endlich zugegeben. Eben, Informationsdefizite sind schlecht für den Wettbewerb. Man kann nicht zwingend damit rechnen, dass jemand den Provider wechseln wird, gerade weil er in der Regel gar nicht weiß, wo das Problem ist mit einer bestimmten Anwendung. Fazit, wir müssen eigentlich damit rechnen, dass solche Verletzungen der Netzneutralität in nächster Zeit vorkommen. Kommen wir zur zweiten Frage. Wären denn solche Verletzungen überhaupt schädlich? Natürlich, so aus dem Bauch heraus, ich finde es natürlich total daneben als Internetnutzer, dass ich gewisse Dinge nicht mehr nutzen kann. Mein Herz schreit danach, dass man es sofort verbietet. Das ist auch die Stimmung da draußen im Internet. Das ist absolut skandalös, dass die anfangen, solche Dinge zu bremsen. Ich habe für eine Flatrate bezahlt. Ich will Internet nutzen. Ich will Telefonie nutzen können darauf. Ich will so viel runterladen, wie ich will. Das steht da in dem Vertrag. Andererseits ist das natürlich schon ein bisschen komplexer. Gerade die Ökonomen streiten sich teilweise sehr stark über die Frage der Netzneutralität, ob diese Verletzungen schädlich sind oder nicht. Und zwar geht es da um eine gesamtwirtschaftliche Sicht. Ich kann das vielleicht am Beispiel der Monopolisierung erklären. Es geht um die Frage, ob der Markt hier wirklich zu einem ineffizienten Ergebnis führt. Man spricht von Marktversagen, ob der Markt versagt. Und eigentlich, wenn man jetzt klassisch ordnungspolitisch argumentiert, müsste man sagen, wir greifen erst dann ein in diese Märkte, wenn eben das Ergebnis am Schluss gesamtwirtschaftlich ineffizient ist. Wie gesagt, Apple verkauft das iPhone ausschließlich SIM-Locked. Sie verkaufen es nur oder sie vertreiben es nur über Mobilfunkprovider, die mit ihnen einen Exklusivdeal gemacht haben. Andere Mobilfunkprovider bekommen es nicht. Das Gerät ist so, ich sage jetzt mal, zugenagelt, dass es nicht auf anderen Netzen funktioniert. Das ist aus Sicht von Apple interessant, wie gesagt, weil sie dann die Mobilfunkgebühren ein bisschen von diesen Mobilfunkgebühren auch noch ein bisschen profitieren können. Und das hat den Effekt, dass Apple vielleicht überhaupt sich die Entwicklung eines so komplizierten und völlig neuen Geräts angefangen hat zu überlegen. Die haben in dem Moment, als sie das geplant haben, eine Rechnung gemacht, wie viel Ertrag können wir generieren mit diesem Gerät. Und vielleicht haben sie sich die Rechnung gemacht, ja, wenn wir das Gerät einfach normal verkaufen, dann gibt es vielleicht so und so viel Geld pro Gerät. Und dann rentiert sich das nicht, eine solche komplexe Entwicklung überhaupt durchzuführen. Und deshalb hat man sich vielleicht überlegt, okay, wir gehen jetzt hin, wir machen diese Exklusivdeals, können damit auch noch an den Umsätzen der Provider teilhaben und dann sind die Aussichten besser, viel Geld zu verdienen mit dem Gerät. Und deshalb hat man überhaupt diese Entwicklung gestartet. Sie sehen also, Exklusivdeals können dazu führen, dass bestimmte Marktteilnehmer verstärkte Anreize haben, überhaupt tätig zu werden wirtschaftlich. Und das gleiche Argument kommt nun im Bereich Netzneutralität auch. Wenn wir eingreifen und den Internetprovidern verbieten, solche Exklusivdeals zu machen, dann führt das vielleicht dazu, dass ihre Anreize, Breitbandinfrastruktur zu bauen, kleiner werden. Und darum geht es, da muss man abwägen. Auf der einen Seite können die Provider mit Exklusivdeals mehr Geld verdienen, das heißt, sie können vielleicht sich auch leisten, mehr Breitbandanschlüsse zu legen. Auf der anderen Seite haben wir halt dieses Interesse grundsätzlich an einem freien Netz und da müssen wir abwägen. Die Frage ist nun, was spricht denn jetzt aus ökonomischer Sicht für ein freies Netz? Auf der anderen Seite ist es klar, es gibt die Meinungsäußerungsfreiheit, es muss irgendwie Möglichkeiten geben, kreativ zu sein. Das sind alles so Soft Factors. Wenn man es jetzt mal aus ökonomischer Perspektive anschauen will, geht es von mir aus gesehen um einen wesentlichen Punkt. Es geht um eine bestimmte Eigenheit des Internets, die mit dem raschen Fortschritt zusammenhängt, den wir im Internet in letzter Zeit, in den letzten, sagen wir, 10, 15 Jahren ja beobachten konnten. Wenn Sie sich überlegen, wie viel es braucht, um auf dem Internet tätig zu werden, wenn Sie bloggen wollen, wenn Sie eine Webseite aufs Netz stellen wollen, vielleicht auch wenn Sie sogar einen Server betreiben wollen mit einem kleinen Programm oder irgendwie einem Internetangebot, da ist der Aufwand relativ klein. Also bloggen können Sie, wenn Sie ein bisschen Computererfahrung haben, das schaffen Sie vermutlich in ein, zwei Stunden, einen Blog aufzusetzen. Und auch einen Server zu betreiben, wenn man ein bisschen programmieren kann, und das ist keine Hexerei, das kann man innerhalb von ein paar Tagen kann man das auf die Beine stellen. Die Ökonomen sagen nun, dass die Markteintrittsschranken für diese Anwendungsmärkte des Internet, dass die niedrig sind. Das hat einen riesigen Vorteil. Es gibt da draußen auf dem Internet jeden Tag Tausende von Leuten, die mit neuen Angeboten kommen und die probieren, ob diese Angebote gut sind, ob diese Angebote fliegen, wenn man so sagen will. Sehr viele von diesen Angeboten werden nie Erfolg haben. Es gibt aber Einzelne, die treffen den Geschmack des Publikums sehr genau und die haben Erfolg. Die haben wir gesehen. Wir sehen Google, wir sehen Facebook, wir sehen Twitter, wir sehen diverse andere Sachen, die so im Laufe der Zeit hochgespült wurden aus dieser riesigen Masse von Angeboten, die da sind. Das Problem ist nun, dass niemand genau weiß am Anfang, welches dieser Angebote dann den Geschmack des Publikums treffen wird. Und deshalb geht es hier eigentlich um ein gigantisches Spiel von Versuch und Irrtum. Es gibt tausende von Teilnehmern, alle probieren es und die, die Glück haben vielleicht, solche, die vielleicht gut sich die Sache überlegt haben, die werden am Schluss gewinnen. Und wegen diesen niedrigen Marktschranken haben wir sehr, sehr viele Teilnehmer an diesem Spiel. Und weil wir sehr viele Teilnehmer haben, haben wir auch eine große Zahl von Leuten, die halt den Geschmack des Publikums treffen. Und deshalb ist der technische Fortschritt oder auch die Kreativität im Internet, wenn man dem so sagen will, sind die so groß. Das geht rasend schnell vorwärts, das hat man selten so erlebt. Und wenn nun die Provider anfangen, solche Dinge zu tun, Exklusivabreden zu schließen, dann nimmt die Anzahl Angebote, die Anzahl Leute, die solche Angebote entwerfen können, nimmt rapide ab. Und das Problem ist ja auch, dass die Provider von Anfang an nicht wissen, welche dieser Angebote wirklich Erfolg haben werden. Das heißt, wir haben vielleicht nicht mehr 10.000 Leute, die ein Produkt auf den Markt bringen können und probieren können, sondern wir haben nur noch 100, weil es vielleicht weltweit noch 100 Provider gibt. Das ist einfach eine Zahl aus der Luft gegriffen. Und wenn dann einer von 100 noch erfolgreich sein wird oder den Geschmack des Publikums genau trifft, dann haben wir in einem offenen Internet 100 Angebote, die erfolgreich sind. Und in einem solchen Internet, wie es hier rechts dargestellt ist, haben wir noch einen, der wirklich erfolgreich ist und mit einem Angebot gut reinkommt. Das ist das, was ich meine. Rein statistisch gesehen nimmt die Wahrscheinlichkeit ab, dass man den Geschmack des Publikums trifft. Und rein statistisch gesehen und wird eben damit der technische Fortschritt eingeschränkt. Ich kann es noch mit einem Beispiel sagen. Wenn diese Situation hier rechts vor 15 Jahren schon Bestand gehabt hätte, dann hätte es da vermutlich so einen Fall gegeben mit einem Provider, der AltaVista als Exklusivpartner für seinen Kunden angeheuert hätte. Das heißt, zum Beispiel als Kunde der Telekom T-Online, ich weiß nicht, wie es damals geheißen hat, hätte ich nur die Suchmaschine AltaVista sehen können. Das hätte bedeutet, dass Google, diese kleine Garagenfirma damals, womöglich weniger Anreiz gehabt hätte, überhaupt so ein Produkt zu entwickeln, denn ich kann damit ja nicht auf den Markt, das heißt, ich muss zuerst die Provider überzeugen, dass sie mich auf ihre Kunden loslassen. Und damals haben die Provider vielleicht die Vorstellung gehabt, ja, es ist eine ziemlich komplexe Sache, so eine Suchmaschine, man hat da in der Mitte schon ganz klein diese Eingabezeile und rundherum blinkt es überall mit Werbung etc. Und eine Webseite, die so ein No-Frills-Angebot, wo wirklich nur diese Zeile drin ist, die interessiert unsere Kunden nicht und das wollen wir gar nicht sehen. Man hätte das gar nicht reingelassen in den Markt. Und damit wäre das Risiko wohl gar nicht so klein gewesen, dass Google gar keine Chance gehabt hätte, auf den Markt zu kommen. Das meine ich. So als Zusammenfassung oder vielleicht als Ergebnis dieser Sache hier finde ich, dass ein Verbot der Monopolisierung, wo waren wir? Der erste Punkt hier oben, ein Verbot dieser Monopolisierung ist jedenfalls zumindest in Betracht zu ziehen. Man sollte sich das genau überlegen, ob man solche Dinge tun soll. Ich finde, es wäre wichtig, dass die Endkunden Zugang zu allen Angeboten des Internet haben und nicht nur zu den Angeboten, die die Internetprovider für gut genug befinden. Umgekehrt, oder anders formuliert nochmals, der Markt soll spielen, nicht die Provider sollen auswählen. Weiter. Kommen wir zur Frage des Netzwerkmanagements. Erneut die Frage, ob Netzwerkmanagement überhaupt schädlich ist. Denn nur wenn es schädlich ist aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive, dann müssen wir eingreifen. Wir haben am Anfang gehört, dass IPTV, also Fernsehen über die Infrastruktur des Internet, nur dann funktioniert, wenn wir Quality of Service haben, wenn wir also eine Priorisierungstechnik haben. Ohne diese Priorisierungstechnik funktioniert gar nichts in dem Bereich. Und deshalb finde ich, da gibt es offenbar einen technischen Fortschritt, der, wie soll ich sagen, der überhaupt stattfindet wegen dieser Quality of Service Technik. Und deshalb sollte man diese Technik zulassen. Das ist relativ einfach. Auf der anderen Seite kann man sich überlegen, jetzt, wie es denn mit dem Degrading ist, also mit dem Bremsen oder allenfalls sogar Blockieren von Datenströmen aus Gründen der Staubekämpfung oder was auch immer. Wenn wir jetzt den Fall Comcast uns nochmal in Erinnerung rufen, da gab es eben am Schluss doch den Vorwurf, dass Comcast das gar nicht gemacht hat zur Staubekämpfung, sondern um eben wieder eigene Angebote zu schützen. Und das genau ist das Problem. Wir finden, es ist wohl schwierig herauszufinden, wie ob ein bestimmter Internetprovider dieses Degrading betreibt, wirklich zur Staubekämpfung, oder ob es ihm doch nicht irgendwo darum geht, eigene Produkte zu schützen. Diese Differenzierung, die kann man von außen fast nicht machen. Das heißt, ich bin da schon tendenziell eher dafür, dass man zurückhaltend ist mit einem Zulassen, oder dass man da eher ein bisschen das kritisch sieht. Und dann kommt ein zweiter Punkt. Neben diesem Degrading gibt es einen relativ einfachen Mechanismus, um Staus zu bekämpfen im Internet. Wenn Sie sich die Sache heute anschauen, in der Regel haben Sie eine Flatrate zu Hause, das heißt, Sie zahlen am Anfang des Monats irgendwie, ich weiß auch nicht was, 30 Euro für einen DSL-Anschluss und nachher können Sie so viel nutzen, wie Sie wollen. Und wenn Sie etwas gratis geben den Leuten, dann wird es immer welche geben, die, wie soll ich sagen, mal ihren Sammeltrieb befriedigen und die vielleicht sich irgendwie alles, was sie im Internet finden können, auf ihre Platte runterladen und ja, die stören dann halt den Rest. Das sind aber in der Regel doch nur einige wenige, also man sagt, das sind 2-3% vielleicht der Kunden, die dann für einen sehr großen Teil des Datenverkehrs auf dem Netz verantwortlich sind. Eine Lösung ist doch jetzt dann, dass man sich überlegt, ob man nicht halt doch wieder einen volumenbasierten Tarif einführt. Dass ich sage, okay, wenn du so und so viele Megabyte runterlädst pro Monat, dann zahlst du halt so und so viel dafür. Dann haben Sie nicht mehr dieses Gratisangebot, sondern dann haben Sie etwas, das, wie soll ich sagen, das halt doch kostet pro Megabyte, es muss nicht sehr, sehr hoch sein, und damit bremsen Sie die Nutzer schon ziemlich intensiv. Andererseits ist es natürlich so, dass die Leute nichts mehr lieben als Flatrates. Da müssen sie nämlich nicht selber rechnen, sondern da können sie einfach saugen und müssen sich keine Gedanken dazu machen. Eine Lösung für dieses Problem ist dann vielleicht, ich sagte eben, eine sogenannte gedeckelte Flatrate. Also wenn Sie einen Grundtarif haben und darin ist ein Volumen integriert, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, 5, 10 Gigabyte, was halt ein durchschnittlicher User so ungefähr braucht und was nicht problematisch ist für die Kapazität des Netzes. Aber wenn jemand hingeht und den ganzen Tag seinen Rechner eingeschaltet hat und Peer-to-Peer-Downloads macht, dann wird er diese Grenze irgendwann sprengen und dann kostet es. Und damit haben Sie zwei Dinge erreicht. Erstens gibt es Kunden, die solche Peer-to-Peer-Downloads nur sporadisch nutzen. Und die sind nicht problematisch aus Sicht des Staumanagements. Wenn dein Kunde ein-, zweimal im Monat mal sich irgendwie ein paar Megabyte runterlädt, ist das kein Problem. Und die können das System weiter nutzen, wenn sie wollen. Die werden also nicht ausgeschlossen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht tatsächlich Leute, die möchten auch zur Primetime solche Downloads machen, aus irgendwelchen Gründen, und die sind aber bereit, etwas zu zahlen dafür. Die sind bereit, mehr dafür zu zahlen als der durchschnittliche Kunde. Das heißt, wir haben hier im Prinzip nur einen Marktmechanismus wieder eingeführt und grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Marktmechanismen zu guten Ergebnissen führen. Man kann sich vielleicht sogar überlegen, ob man eine Tarifstruktur mit Nieder- und Hochtarif einführen will, vielleicht so abends um 8, wenn alle am Surfen sind, dass es dann teurer ist, Downloads oder generell Daten runterzuladen, könnte man sich überlegen. Es gibt noch ein weiteres Argument dafür, dass man einen volumenbasierten Tarif einführt und dass man den Providern vielleicht verbietet, ganz einfach Netzwerkmanagement zu betreiben, indem sie bestimmte Angebote abklemmen. Diese Peer-to-Peer-Dienste, von denen ich gesprochen habe, die nehmen ja auch teil an diesem Spiel von Versuch und Irrtum auf dem Internet. Es gibt nicht nur BitTorrent, wo man Filme runterladen kann, auf seine Festplatte, womöglich noch Copyright-geschütztes Material, sondern es gibt auch noch andere Angebote, die solche Peer-to-Peer-Verbindungen nutzen. Zum Beispiel gab es, leider ist es mittlerweile pleite gegangen, vor, ich weiß nicht, etwa 2-3 Jahren ein Programm namens Juiced. Das war so ein Videoportal, wo ich auch Filme, aber die waren dann schön in einem Vertragssystem drin, also alles legal, wo ich Filme mir anschauen konnte über. Und diese Filme, die wurden nicht geliefert von einem bestimmten Server, sondern da nutzte man so eine Peer-to-Peer-Infrastruktur. Also jeder Teilnehmer, jeder, der Filme anschauen wollte, war gleichzeitig Provider von Inhalten. Also das hat die Software selber gemacht, das hat der Kunde gar nicht gemerkt. Seine Software hat das Zeug vorgehalten bei sich auf dem Rechner. Und wenn jemand anders das schauen wollte, wurde das von dem Rechner übermittelt. Dann hat man am Schluss so ein Netzwerk gehabt, wo die Daten zusammengetragen wurden von verschiedenen Rechnern. Damit konnte sich der Anbieter eine große Serverinfrastruktur sparen, das ist günstiger und das ist vielleicht auch vorteilhaft. Eben, also Peer-to-Peer-Dienste sind auch Gegenstand dieses Spiels von Angebot und Nachfrage und damit umgekehrt, wenn jemand Netzwerkmanagement betreibt und bestimmte Angebote eben blockiert, dann nimmt er die aus von diesem Spiel und damit blockiert er den technischen Fortschritt in diesem Bereich. Und das ist schlecht. Fazit, Netzwerkmanagement, Quality of Service, wenn es darum geht, einzelne Datenströme zu priorisieren, wie für IPTV, ist das eine gute Sache. Umgekehrt, wenn es darum geht, einzelne Datenströme zu bremsen oder sogar abzublocken, aus Gründen des Staumanagements, da habe ich ein Problem damit. Nächster Punkt, Geld für Zugang zum Endkunden. Das ist das, was der Herr Obermann von der Telekom fordert, dass Google dass Google Geld bezahlt für den Zugang zum Endkunden der Telekom. Wir haben hier ein bisschen weniger Zeit im Moment, deshalb halte ich das kurz. Es geht darum, dass man damit ebenfalls eine Marktschranke errichtet für diese Inhalteanbieter, wenn ich als kleiner Inhalteanbieter damit rechnen muss, ab sofort jedem einzelnen Provider noch Geld zu zahlen dafür, dass ich überhaupt zu seinen Kunden kommen kann, dann mindert das meine Anreize, überhaupt etwas zu entwickeln. Vor allem, was auch eine Rolle spielt, da es geht um Transaktionskosten. Ich kann da nicht ja nur die Telekom nehmen, sondern ich habe vielleicht ein Angebot, das ich weltweit anbieten will und wenn sich das durchsetzt, dass die Geld verlangen, dann muss ich mit Hunderten von Internetprovidern Verträge abschließen. Das kann ich nicht, das kleine Unternehmen. Das heißt, die haben die ganze Masse von kleinen Unternehmen, die eben an diesem Spiel von Versuch und Irrtum teilnimmt, haben sie draußen. Und das ist schlecht. Ich sehe jetzt da aber eine Ausnahme für diesen kostenpflichtigen Zugang zum Endkunden, und zwar für Quality-of-Service-Angebote. Wenn ich sage, dass die Telekom, oder wenn die Telekom zum Beispiel jetzt ein Video-on-Demand-Angebot starten möchte, zusammen mit einem Dritten, dann habe ich grundsätzlich kein Problem, wenn die Telekom zu diesem Dritten eine Quality-of-Service-Leitung legt. Das muss sie tun. Quality-of-Service funktioniert nur dann, wenn man eine direkte Verbindung legt zu diesem Angebot und nicht irgendwo übers Internet. Und das heißt auch, dass dieser Dritte sowieso einen relativ großen Aufwand betreiben muss, um dieses Angebot überhaupt mal zu starten. Und deshalb ist es gar nicht so, dass da irgendwie sehr viele Kleine darunter leiden würden. Also bei Quality-of-Service-Zugängen, finde ich, sollte es möglich sein, dass der Provider Geld verlangt für den Zugang. Gleichzeitig finde ich aber, und das ist anders, als wie es heute gelebt wird, gleichzeitig finde ich, dass diese Quality-of-Service-Zugänge nicht diskriminierend angeboten werden sollten. Also wenn die Telekom ein Video-on-Demand-Angebot, sagen wir mit Premiere jetzt starten würde, dann soll sie das nicht nur exklusiv tun dürfen, sondern es muss möglich sein, dass ein anderer Anbieter ebenfalls kommt und mit der Telekom ein ähnliches Angebot abschließt, sodass die Kunden wieder die Auswahl haben. Okay. Kommen wir noch zur dritten Frage. Nämlich, ob das geltende Recht uns denn nicht jetzt schon schützt eigentlich vor solchen, ich sage jetzt mal, Missbräuchen oder solchen Verletzungen der Netzneutralität. Es gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Einerseits könnte man sich überlegen, ob das Privatrecht nützt. Also die Frage, mit anderen Worten, ob die Provider überhaupt solche Dinge in ihre AGB reinschreiben dürfen, das müssen sie tun. Wenn ich einfach sage, ich biete Internet an und nichts sage, dann darf ich nicht hingehen und nachher bestimmte Angebote blockieren, weil der durchschnittliche Nutzer, der versteht unter Internet, versteht er den Zugang zum ganzen Angebot und nicht das Bremsen. Deshalb hat die Telekom in ihren AGB das auch reingeschrieben, dass Voice over IP nicht Gegenstand des Vertrages ist. Was man sich jetzt fragen kann, aber jetzt wird es juristisch, technisch, ob diese Bestimmung, die so klein in den AGB versteckt ist, den Kunden überhaupt bewusst ist, könnte man sich fragen, ob das ungewöhnlich ist, könnte man allenfalls versuchen, diese AGB-Bestimmung anzugreifen. Das ist möglich, das wird der einzelne Kunde auf jeden Fall nicht tun. Vielleicht irgendwann kommt eine Verbraucherzentrale und entscheidet sich mal da dagegen vorzugehen. Ich weiß nicht, ob das erfolgreich wäre. Ist ein bisschen schwer vorauszusagen. Auf jeden Fall würde ich meinen, ist das Zivilrecht hier eine relativ schwache Barriere gegen Verletzung der Netzneutralität. Was man sich noch überlegen könnte, und das ist ein starkes Argument der Gegner einer spezifischen Regulierung der Netzneutralität, ist, ob man vielleicht mit dem Kartellrecht argumentieren könnte. Kartellrecht beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, ob ein Unternehmen eine marktmächtige Stellung missbraucht. Und man könnte vielleicht sagen, wenn ein Internetprovider wie die Telekom, hier so, sagen wir mal, auf der Leitung sitzt zwischen den Kunden und den Anbietern von Internetangeboten, also eine solche Gatekeeper-Position hat, dann ist sie vielleicht marktbeherrschend. Und wenn sie dann einfach anfängt, willkürlich auszuwählen zwischen verschiedenen Angeboten, dann ist das diskriminierend. Also grundsätzlich könnte man vielleicht kartellrechtlich argumentieren, es gibt aber da ein verfahrensrechtliches Problem. Kartellrecht, das wissen Sie vielleicht von den Microsoft-Fällen her, ist sehr, sehr träge. Es dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um diese Fälle durchzubekommen. Und wenn Sie sich überlegen, einmal mehr, es geht hier um die kleinen Anbieter, es geht um die KMUs, um die Garagenfirmen, die einfach mal raus möchten mit dem Angebot, und wenn das dann einfach geblockt wird, das Angebot, vielleicht wenn sie kein Geld bezahlen, dem Provider etc., dann wird kaum einer von denen hingehen und ein kartellrechtliches Verfahren starten. Das kostet sie Hunderttausende von Euro, je nachdem, da brauchen sie teure Anwaltskanzleien, solche Dinge durchzuziehen. Das wird keiner tun, das heißt, er wird einfach die Entwicklung schon gar nicht vornehmen und er wird etwas anderes tun, eine Bäckerei eröffnen oder ich weiß auch nicht was. Fazit: Kartellrecht aus meiner Sicht nützt nichts, weil es zu träge ist. Deshalb brauchen wir eine spezielle Regelung, und ich sage Ihnen jetzt, diese Regelung ist eigentlich bereits unterwegs. Und zwar ist sie unterwegs mit dem neuen Telekom-Paket. Sie haben das wohl mitbekommen, im letzten November gab es neue Regeln für die Telekommunikation auf EU-Ebene. Eben dieses Telekom-Paket, da gab es diverse Dinge, die drin sind, und es gibt tatsächlich einzelne Bestimmungen da drin, die sich mit Netzneutralität auseinandersetzen. Man hat hier einen ersten Punkt. Netzneutralität wurde als sogenanntes politisches Ziel verankert. Da steht drin, die Endnutzer sollen in die Lage versetzt werden, Informationen abzurufen und zu verbreiten und beliebige Anwendungen und Dienste zu nutzen. Wichtig ist für mich vor allem hier der Bezug auf die beliebigen Anwendungen und Dienste. Das heißt, offenbar hat man da ein Problem mit der Monopolisierung von Anwendungsmärkten. Also grundsätzlich sollen ISP, also Internetprovider, ihre Angebote offen halten. Das ist mal das Erste, das finde ich gut. Dennoch, ein politisches Ziel ist halt einfach noch keine Regelung, die wirklich am Schluss durchgesetzt wird, sondern es ist halt bloß ein schwammiges politisches Ziel, also damit haben wir noch nicht viel gewonnen. Zweiter Punkt, es gibt eine Pflicht der Provider, über Verletzungen der Netzneutralität zu informieren. Also wenn ein Provider solche Dinge tut, wie es Comcast getan hat, oder wie es die Deutsche Telekom macht, also gewisse Angebote blockiert oder gewisse Angebote bremst, aus Gründen des Staumanagements, dann muss er seine Kunden über solche Dinge informieren. Und die Idee, die dahinter steckt, ist nun, dass man damit den Wettbewerb anheizt. Ich habe vorhin gesagt, als Kunde mit SIP-Call, ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Ich weiß nicht, liegt es an meinem Provider, liegt es an der Software etc. Wenn mein Provider verpflichtet wird, anzugeben, dass er eben bestimmte Dienste bremst, dann werde ich als Kunde mir vielleicht anfangen zu überlegen, ja, will ich denn wirklich oder gehe ich vielleicht zu einem anderen? Und damit habe ich mehr Druck auf den Providern. Und es gibt nun Leute, die sagen, mit einer solchen Pflicht haben wir eigentlich schon gewonnen, weil die Provider sich gar nicht leisten können, eben noch die Netzneutralität zu verletzen. Das ist die Hoffnung, die hinter dieser Bestimmung steht. Dritter Punkt, nationale Regulierungsbehörden können Vorschriften zur Mindestqualität erlassen, will heißen, die EU-Kommission behält sich das nicht vor, sondern sie sagt, wenn ihr findet, ihr wollt eingreifen, dann dürft ihr das, das ist eine gute Sache. Und der vierte Punkt, das finde ich besonders wichtig, ist, dass die Kommission die Weiterentwicklung überwacht, dass sie dem Parlament und dem Rat Bericht erstattet über die Entwicklung und dass sie sogenannte Leitlinien verabschieden will, also nötigenfalls Maßnahmen ergreifen will, wenn sie sieht, dass die Entwicklung im Bereich Netzneutralität sich nicht in ihrem Sinne, oder dass die Entwicklung nicht in ihrem Sinne fortschreitet. Eine Aussage ist da besonders wichtig, vor allem das mit den nationalen Regulierungsbehörden und den Vorschriften zur Mindestqualität. Wenn man das verbindet mit dem bestehenden Rechtsrahmen der EU, also was die schon tun können, sagen wir im Bereich Entbündelung der letzten Meile oder Zusammenschaltung von Netzen, da gibt es schon einen ganzen Haufen Normen, die diese Dinge regeln. Und Ich bin der Auffassung, dass man diese Normen eigentlich heute schon anwenden könnte auf Verletzungen der Netzneutralität. Das heißt, wenn die Kommission beschließt, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, dann können sie das gestützt auf das geltende Recht. Man muss nicht die Richtlinie nochmals anpassen. Und das ist ein großer Vorteil. Was ich schade finde an diesem neuen Telekom-Paket, ist, dass man das nicht expliziter gesagt hat. Denn ein bisschen Druck auf die Provider hätte da nicht geschadet. Also jetzt im Moment sagen sie einfach, ja, wir werden dann etwas tun. Wenn man hingegangen wäre, gesagt hat, hört mal, also wenn ihr anfangt, systematisch Degrading zu betreiben, wenn ihr anfangt, systematisch Anwendungsmärkte zu monopolisieren, dann werden wir eingreifen, dann würden die Provider heute vielleicht ein bisschen sich mehr zurückhalten. Gut, wir haben ein paar Ergebnisse. Erstens, Netzneutralität bedeutet, dass die Internetprovider Daten und deren Anbieter gleich behandeln. Mal ganz grundsätzlich. Teile des Problems sind die Monopolisierung von Anwendungsmärkten, das Netzmanagement, das Verlangen von Wegzoll für den Zugang zum Endanwender, sowie, wenn man Netzneutralität in einem weiten Sinn verstehen will, staatlich initiierte Netzsperren. Es gibt Grund zur Annahme, dass die Provider die Netzneutralität schon heute verletzen und dies auch künftig tun werden. Und bestimmte Verletzungen der Netzneutralität können die technischen Fortschritte im Internet bremsen, weshalb sie problematisch sind und weshalb man sich überlegen sollte, ob man da nicht eingreifen will, rechtlich. Das EU-Telekom-Paket sieht in erster Linie nur Informationspflichten vor, die Verletzungen der Netzneutralität entgegenwirken sollen. Die Kommission behält sich aber weitere Eingriffe explizit vor. Und damit haben wir eigentlich schon mal einen Boden, um etwas zu tun. Ich kann da vielleicht noch auf eine Publikation von mir hinweisen, die in nächster Zeit erscheinen wird. Markus Beckedahl hat das gesagt, ich habe mich habilitiert zu diesem Thema. Das ist eine wissenschaftliche Publikation, ist klar, aber wer sich dafür interessiert, kann da vielleicht mal reinschauen. Network Neutrality, Netzneutralität als neues Regulierungsprinzip des Telekommunikationsrechts. Es wird, ich sage mal, in den nächsten 1-2 Monaten bei Nomos und Dike ist ein Schweizer juristischer Verlag, erscheinen. Gut, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, gut, okay, ich nehme an, es wird gleich weitergehen. Wenn Fragen sind, werde ich in nächster Zeit.